Nicht falsch rumdrehen, bitte, ja. Okay, gut, dann mit neuer Frische oder alter Frische, ich weiß es nicht, geht's weiter. Das Schöne ist, wir haben ja die Gebetszeit, eine intensive Gebetszeit schon gehabt. Wir haben nachher nochmal eine. Und ich möchte euch aber nach diesem hier noch etwas weitergeben, um das Thema, was wir hatten, mit diesen geistlichen Kampfplätzen nochmal abzuschließen mit einem Wort aus Matthäus 16, Vers 18, wo es heißt, und ich sage dir auch, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also reden wir über geistliche Kampfplätze, wissen wir eins, die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und das ist auch Fakt, das ist so. Und da können wir genau dieses Amen sagen und in diesen Plätzen, wo es viele Opfer auch gibt, wo viel Kampf ist und wir können es nicht schönreden, aber da haben wir die besseren Waffen. Wir müssen sie nur nutzen. Und ich glaube, das ist wichtig und da ist das Gebet eine ganz besondere. Und ich möchte euch da jetzt auch ein Stück weiter mit reinnehmen in das Thema unsere Identität, Jesus-DNA. Und ich glaube, das ist nochmal etwas, was euch inspirieren wird, hoffe ich jedenfalls. Und ich glaube, der Herr wird es wirken. Ja, was hat Christenverfolgung mit uns hier in Deutschland zu tun? Und das ist ja auch eine Frage, die sich viele gestellt haben immer wieder. Aber ich kann euch dazu auch was sagen, was auch interessant ist. Kennen wir alle dieses Wort aus Apostelgeschichte 9, 3 bis 15? Ich war ja selbst auf dem Weg nach Damaskus und bin durch viele Militärsperren durch. Und das war ja auch zur Zeit, hatte ich vorhin schon erwähnt, als bevor Covid-19 kam, es war 2019, auf dem Weg nach Aleppo, auch in Damaskus gewesen. Und ich habe so an diese Bibelstelle gedacht. Damals diese Verfolgung, wo Saulus unterwegs war. Aber auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, strahlte plötzlich ein Licht aus dem Himmel. Es blendete ihn von allen Seiten, sodass er zu Boden stürzte. Gleichzeitig hörte er, wie eine Stimme zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte er. Ich bin Jesus, den du verfolgst, erwiderte dieser. Das ist eine interessante Stelle, weil natürlich wir sprechen von verfolgten Christen. Ja? Wir sagen Christenverfolgung im Dienst der verfolgten Christen weltweit. Aber Jesus hat das noch ganz anders genommen in der Frage, wer wird denn wirklich verfolgt? Es geht, wie am Anfang gesagt, in der ganzen DNA, dem ganzen geistlichen Kampf, in den Kampfplätzen, es geht immer um Jesus Christus. Es geht immer darum, dass es um die Identität von Christus in uns geht. Es geht noch nicht mal wirklich um uns. Es geht um Jesus in uns. Es geht um seinen Namen. Und in dem Moment, wo wir seinem Namen alle Ehre geben und ihm bekannt machen und aussprechen, dass Jesus der Herr ist, in diesem Moment ehren wir Jesus. Nicht wir sind die entscheidenden Faktoren, sondern nur durch Jesus sind wir in unserem Wert unendlich wertvoll geworden. Und, das vergessen wir oft, wir haben Autorität bekommen, im Namen Jesu zu sprechen. Denn wenn wir im Namen Jesus sprechen, der Umkehrschluss aus dieser Sache ist, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Es ging um die Christen dort. Wenn wir in seinem Namen sprechen, dann spricht Jesus durch uns. Und die Autorität, die schätzen wir oft zu klein ein. Auch ich persönlich habe sie oft klein eingeschätzt, aber ich habe Außergewöhnliches erlebt, wenn ich in seinem Namen gesprochen habe. Ich habe wirklich viele Dinge erlebt, die so außergewöhnlich sind, weil sie natürlich mit einem außergewöhnlichen Gott zu tun haben. Und insofern geht es hier um diese Identität. Es geht um Jesus Christus. Ich hatte ja vorhin gesagt, es geht nicht um Land, es geht nicht um Kämpfe zwischen irgendwelchen traditionellen Denominationen oder was auch immer, sondern es geht in dieser Verfolgung, die wir erleben, in dieser letzten Zeit, geht es um Jesus Christus. Und hier kommt das Thema Identität und Jesus-DNA nochmal zur Entfaltung. Ich habe euch ja gesagt, eine Bibelstelle weiß ich auswendig, muss sie gar nicht lesen. Ja. Ich sage immer nicht denn also, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieses so sehr hat Gott die Welt geliebt, das ist die Qualität. Man könnte sagen, so sehr hat Gott die Welt geschätzt. Nein, es ist das Wort Liebe. Die Liebe ist das, was letztendlich alles verbindet und alles in allem zusammenführt. Und ich kann einen Dienst machen, gut, jeder Verein kann irgendeinen Dienst machen, aber die entscheidende Frage ist, was ist die DNA, was mich vorantreibt in diesem Dienst? Was ist der Grund, warum ihr heute hier seid? Was ist die Motivation, warum wir weitergehen und dieses dennoch sagen können? Was ist der Grund, warum verfolgte Christen bereit sind, einen Preis zu bezahlen? Viele denken, es ist die Aussicht auf das Paradies. Nein, bei den Muslimen ist es das. Es ist ein elendes Leben, wenn du als Muslim lebst und nie weißt, ob du gerettet bist. Du hast eine Waage vor dir und du weißt ganz genau, du entscheidest gar nichts. Du kannst ein bisschen was da reinstreuen oder da, am Ende reicht es nicht. Mir konnte keiner mit den Muslimen, mit denen ich gesprochen habe, sagen, ja, ich weiß, dass ich gerettet bin. Niemand. Und in dem Paradies gibt es auch nicht Gott nebenbei. Gut, die Jungfrauen gibt es, aber für die Frauen gibt es keine Jungmänner. Ja? Also es ist eigentlich irgendwie auch nicht gerade sehr begehrenswert. Und am Ende ist es so, habe ich auch noch nie gesagt, ja. Also zumindest würde man verstehen an dieser Stelle, dass wenn man sagt, ja, also ich bin bereit, einen Preis zu bezahlen, wenn es aus Sicht eines jungen Muslims siehst, der verzweifelt ist, weil er keine Heilsgewissheit hat, weil er nicht wirklich weiß, es wird nie lang, eigentlich wird es nicht reichen. Selbst Mohammed, der Prophet, hat keine Heilsgewissheit. Interessant ist, dass Isa der Einzige ist, der hochgeht und wiederkommt, auch im Islam. Ist das nicht interessant? Also, im Endeffekt, was kannst du machen? Ja, im Dschihad kann ich mich in die Luft sprengen. Selbst das, ja, glauben manche, die es tun, natürlich, sie sind bereit, einen Preis zu zahlen, sie wollen andere mit in den Tod reißen, aber im Endeffekt hat das was mit Liebe zu tun? Gar nichts, null. Es ist nichts anderes als Unterwerfung. Islam heißt ja auch Unterwerfung. Und im Endeffekt geht es hier bei Gott um Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und damit meint er uns, jeden Einzelnen von uns. Das ist die Identität, die den Unterschied macht und warum verfolgte Christen überhaupt in der Lage sind, in dieser Verfolgung standhaft zu bleiben, weil es nicht das Erstrebenswerte, wie da habe ich dann ein großes Haus mal oben oder wer weiß was, sondern es ist die Liebe zu Christus, die er in unsere Herzen zuerst reingegossen hat und die wir erwidern können. Und deshalb ist es auch ein Durchbruch, dass verfolgte Christen, wenn sie ihren Feinden vergeben, etwas Übernatürliches tun, was nicht aus ihrer eigenen Kraft zu machen ist. Also mir kann niemand erzählen, dass er jemandem vergeben kann, der seine Frau oder seinen Sohn umgebracht hat. Es geht nicht. Wenn du sagst, wie der Kommunismus, Liebe wird abgeschnitten, wir sind der Hammer, wir schlagen alles kaputt, es muss auch anders gehen. Wenn die DNA der Liebe nicht drin ist, kann niemand vergeben. Deshalb ist ja das Zeichen der Vergebung auch ein so kraftvolles, übernatürliches, weil da, nur da Christus sichtbar werden kann. Es gibt keine andere Religion, niemanden, der vergeben kann, einfach nur so. Auch wenn es ein Schritt ist, manches Mal haben mir Menschen erzählt, die gesagt haben, ich konnte nicht vergeben. Mein Herz ist nicht hinterhergekommen, nach dem, was sie erlebt haben. Aber sie haben es dennoch getan, sie haben es ausgesprochen, weil sie wussten, dass Jesus ihnen gesagt hat, du sollst deinen Feinden vergeben. Und in diesem Moment ist Transformation in vielen, vielen Kulturen gerade am Werden, weil Christen bereit sind, den Feinden zu vergeben. Und das verstehen die Feinde nicht. Ich habe einen Pastor aus Indonesien bei mir gehabt, Pastor Michael, haben wir ihn genannt. Und der hat eine blühende Gemeinde und er ist evangelistisch, ganz stark unterwegs. Und Leute in seinem Umfeld, in der Region, haben gesagt, diesen Mann müssen wir stoppen, den müssen wir umbringen. Weil der ist durchbrechend in seiner Art und Weise. Viele Menschen kommen zum Glauben und das sind alles Abgefallene. Wir müssen diesen Mann stoppen. Sie haben ihm gedroht, er hat weitergemacht, weil er gesagt hat, es geht um Jesus, ich kann nicht stoppen. Diese Liebe ist einfach zu stark für die Verlorenen. Und dann hat man ihn mit einer Machete so traktiert, ich habe jetzt kein Bild von ihm da, aber er hat überall, der ganze Körper ist durchzogen mit riesigen Narben, das Gesicht zerhackt, den Körper zerhackt, er hat mehrere Liter Blut verloren, man hat gesagt, im Krankenhaus legt den an die Seite, das ist vorbei, da kann man nichts machen und er hat überlebt. Irgendwann kam jemand und wollte ihn einfach nur abholen und dann hat er noch gelebt und dann hat man ihn behandelt. Und der hat seine Verfolger, die ihn so zugerichtet haben, in die Gemeinde eingeladen und hat gesagt, ich vergebe euch. Und sie haben sich zu Jesus bekannt. Das ist die Message des Evangeliums. Und diese DNA, diese Liebe, die hat auch noch andere Dimensionen. Und zwar ist es genau diese Jesus-DNA-Liebe. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles und sie erduldet alles. Das heißt, wenn ich Liebe nicht selber habe und ich habe sie nicht selber, dann kann der Herr sie mir schenken und er will sie mir schenken, weil er ist letztendlich in mir. Genauso wie Saul, Saul, warum verfolgst du mich, weiß ich ganz genau, dass Jesus, der Jesus in mir, kann durch mich lieben. Und diese Identität ist entscheidend in allen Dingen, die wir tun. Selbst wenn ich sie nicht seelisch schaffe, habe ich mir vorgenommen, ich werde es dennoch tun. Dieses dennoch wieder, ja. Also bei meinem Team, glaube ich, die wissen schon immer, das Wort dennoch kommt bei mir häufiger vor. Nicht, weil ich irgendwas Besonderes darstellen möchte oder weil ich immer denke, ach, es ist alles so, sondern was haben wir denn für eine Wahl? Wir brauchen keine Warum-Fragen an Gott zu stellen, es sei denn, es gäbe keinen Gott. Es ist keine Möglichkeit, ein dennoch hat nur Sinn, wenn es einen Gott gibt, der liebt. Sonst brauche ich da auch dennoch nicht zu sagen, weil das ist dann letztendlich wirkungslos. Dieses Wort brauchen wir im Wortschatz nicht. Die Liebe ist die Jesus-DNA, 1. Korinther 13, Vers 7. Und ich habe einen Mann ganz besonders in mein Herz geschlossen und das ist ein Mann, der genau diese Liebe, diese DNA so stark in sich trägt. Das ist dieser Mann hier. Den habe ich immer wieder, auch wenn ich unterwegs bin, mit dabei, um ihn einfach zu zeigen. Pastor Musa Rieke, das ist einer von denen, die in Nigeria ein Massaker erlebt haben. Und bei diesem Massaker, da hat er erlebt, wie seine Ehefrau umgebracht wurde. Da hat er erlebt, wie letztendlich seine Kinder umgebracht wurden. Und ich möchte euch das einfach nur mal weitergeben, weil das ist nichts, was ein Mensch letztendlich aus sich selbst heraus tun kann. Ihr müsst euch vorstellen, in so einem Dorf in Nigeria kommt jetzt genau das zustande, was wir immer wieder auch hören aus Nigeria. Es kommen Islamisten, das sind teilweise Boko Haram, das sind aber auch manchmal die Fulanis, die kommen, Fulani-Hirten, das sind Islamisten. Und die haben dieses Dorf, das heißt Kurum, im nördlichen Bundesstaat Bauchi überfallen. Und hier heißt es, mit schweren Machetenhieben und gezielten Schüssen beendeten diese Leute, die da reingekommen sind, die Islamisten, das Leben seiner Ehefrau und seiner beiden Kinder. Und dann hat dieser Pastor gehört, wie seine 13-jährige Tochter, Soom heißt sie, Soom James, gerufen hat und er ist zu ihr hingelaufen. Und eine Machete hatte ihren Bauch aufgerissen. Er wusste, dass sie sterben würde und er begann für sie zu beten. Er hat sich hingekniet, hat für sein Kind gebetet. Vorher hat er seiner Ehefrau gesagt, wir werden uns wiedersehen bei Jesus. Du brauchst keine Angst haben. Jetzt kniet er bei seiner 13-jährigen Tochter und betet. Und dann sagt diese Tochter zu ihm, die Männer haben gesagt, dass sie sehen wollen, wie mein Jesus mich retten würde. Ich habe ihnen gesagt, dass Jesus mich bereits gerettet hat. Und wenn ich nun sterbe, werde ich bei ihm sein, waren die letzten Worte. Das ist Jesus DNA. Ehrlich gesagt, für mich, ich könnte es nicht. Ich glaube, keiner von uns könnte sagen, wenn er das erlebt hat, der erste Gedanke wäre wahrscheinlich, ich werde sie alle finden und umbringen. Ja? Das wäre der menschliche Gedanke. Aber wenn du das, Jesus DNA, wenn du das so erlebst, dann sagst du dir, oh, das ist noch ein Weg. Jesus, tu noch mehr in mir. Und die Polizei hat von diesem Überfall geschrieben, 16 Tote, darunter 12 Kinder. Also Massaker, wo du sagst, das kann doch kein Mensch tun. Genau das findet jetzt gerade in Subsahara-Afrika statt. Das ist kein Einzelfall. Es sind viele Dörfer, die so überfallen wurden. Und ihr habt Rebecca gehört, wir haben die Hölle gesehen. Und das sehen viele unserer Geschwister derzeit. Und es hat wirklich eine große Bedeutung, wenn wir für sie beten. Aber, und das ist die große Herausforderung, selbst für diese Leute, die sie überfallen haben, zu beten. Für diese Feinde zu beten. Das kann ich nicht persönlich im Sinne von identifizieren, sich mit ihnen zu identifizieren. Ich kann es nur, wenn Jesus mir sagt, bete für deine Feinde. Dann höre ich mich vielleicht für die Feinde beten, aber das ist der erste Schritt, wo Jesus durch mich anfängt zu handeln an ihnen. Genauso wie Saulus damals dann Paulus wurde. Und die Perspektive, die müssen wir im Hinterkopf behalten, denn ich persönlich kann sie nur in der Jesus-DNA, sonst könnte ich es nicht. Ich weiß nicht, wer es von euch könnte. Ich glaube, keiner würde sich jetzt freiwillig melden. Es geht nur, wenn Jesus dir die Kraft dazu gibt. Und dieser Pastor Rieke sagt, dass die Christen in ihrem Geist nicht gebrochen werden, sondern sogar noch stärker geworden sind. Das sagt dieser Mann. Er sagt, diese Vorfälle haben meinen Glauben an Jesus gefestigt. Stellt euch das vor. Diese Vorfälle haben meinen Glauben an Jesus gefestigt. Was auch immer geschieht, ich werde Christus niemals loslassen. Und er sagt, alle Menschen sind von Gott geschaffen und unsere Angreifer müssen sich von allem abwenden, was sie dazu bringt, gegen Gottes Gemeinde vorzugehen, sie zu zerstören. Und das ist, wenn sie Jesus Christus kennenlernen. Das sind so Dinge, wo man sagt, ja, ist das immer so? Sind verfolgte Christen Helden? Und ich kann euch sagen, nein. Ich habe das früher gedacht. Ich habe früher gedacht, oh, die verfolgten Christen, das sind die Helden. Ich kann euch eins sagen, sie sind genauso wie wir. Sie haben ihre Zweifel, sie haben ihre Kämpfe. Sie bitten um Gebet, weil sie wissen, es geht nicht um existenzielles Überleben, ob sie ein schönes Haus haben, sondern es geht ihnen darum, dass sie im Glauben überleben, dass sie im Glauben standhaft bleiben. Deshalb ist das Erste, worum verfolgte Christen bitten, bitte betet für uns. Und jetzt kommt diese DNA wieder zum Tragen, nach diesem Beispiel dieses Pastors. Ich habe einige Pastoren getroffen, auch einen, der seinen Vater versucht hat noch zu retten, der auch bei einem Massaker schwer verletzt wurde, der aber dann gestorben ist und der gesagt hat, ich nehme die Position meines Vaters ein, ich werde Pastor. Habe ihn getroffen, die Witwe und auch seine Tochter. Und ich habe einfach festgestellt, dass Jesus übernatürlich versorgt. Und sie haben immer gesagt, danke, dass ihr für uns gebetet habt. Das hörst du überall, egal wo wir unterwegs sind. Und jetzt diese DNA, diese Liebe, Epheser 4, Vers 16. Er versorgt den Leib und verbindet die Körperteile miteinander. Jedes Einzelne leistet seinen Beitrag. So wächst der Leib und wird aufgebaut in Liebe. Hier hast du wieder das Wort Liebe. Und dieses jeder Teil, jedes einzelne Teil leistet seinen Beitrag. Und wenn du dann mit Menschen ins Gespräch kommst eben und du bist vor Ort in den Ländern Und du triffst zum Beispiel hier diese Mariam aus dem Iran, die im Gefängnis war, die dort wirklich Schlimmes erlebt hat. Die sagt, ich möchte jedem danken, der für mich gebetet hat. Vielleicht werde ich euch nie umarmen können, aber ihr seid meine Familie, der Schatz in meinem Herzen. Was für eine Message, was für eine Stärke. Diese Christen wissen, dass wir für sie beten. Ich meine, wenn ich wieder zurückgehe auf 20 Jahre rückwärts und ich wusste noch nicht mal, dass es verfolgte Christen gibt, war natürlich schon eine Situation, wo ich mir die Frage stelle und sage, warum habe ich in keiner Gemeinde, wo ich war, und ich war in verschiedenen Gemeinden, das nie gehört? Warum hat niemand gesagt, es gibt noch verfolgte Geschwister, wollen wir jetzt für sie beten? Oder wie können wir sie mit aufnehmen? Sie sind Teil des Leibes Christi, sie kriegen nicht nur einen Programmpunkt einmal im Jahr. Sie sind, mit ihnen sind wir verbunden, denn wir werden auch durch Stürme gehen und die entscheidende Frage wird sein, wer wird an unserer Seite stehen? Miriam aus dem Iran hat das gewusst. Sie hat erfahren, dass viele für sie gebetet haben und sie hat gesagt, ich habe das gespürt. Ich habe gemerkt, dass Menschen für mich gebetet haben. Und dieser 1. Korinther 12, Vers 26 bis 27 macht das nochmal deutlich. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib des Christus und jeder ist ein Glied daran nach seinem Teil. Jetzt sage ich euch ganz ehrlich, ich habe ja nichts gewusst, als ich damals angefangen habe bei Open Doors, von verfolgten Christen. Es war für mich etwas, ich glaube, diejenigen, die grünes Licht vom Herrn bekommen haben, mich einzustellen, die hätten normalerweise jemand anderen nehmen sollen. Die hätten nämlich sagen können, was? Du hast noch nie für verfolgte Christen gebetet? Oder du hast den Dienst noch nicht unterstützt? Du kommst da so als Quereinsteiger aus der Wirtschaft. Da könnten wir doch jemand Besseren finden. Und ich habe so innerlich gedacht, ja, sie könnten wirklich jemand Besseren finden. Denn ich habe keine Ahnung. Ich bin eigentlich ein Greenhorn, wie man so sagt, zu diesem Thema. Und ich konnte auch noch gar nicht so viel fühlen. Ich konnte nicht sagen, ja, ich bin so hingegeben für meine verfolgten Geschwister. Ich konnte nur sagen, ich habe gebetet, Jesus, deine Wege sollen meine Wege sein. Jetzt stehe ich hier. Und mal schauen, Jesus stattet uns aus. Er gibt das, was ich noch nicht habe, dazu, wenn ich bereit bin, den ersten Schritt zu gehen, dann bekomme ich Ausstattung. Ich kriege nicht immer erst die Ausstattung und gehe dann los. Das ist der einfachere Weg. Ich habe das viel erlebt, ich habe es auch mit Nigeria erzählt, ich hatte nicht vorher, ich muss erst mal die Sprache studieren und dann kann ich ermutigen, sondern da hat mich einfach einer ins kalte Wasser geschmissen. Und der Herr hat einfach ausgestattet. Das dürfen wir erleben, wenn wir bereit sind, Schritte zu gehen. Aber Jesus wird uns diese DNA, diese Liebe ins Herz gießen für das, was kommt. Wenn ihr zum Beispiel sagt, na, ich sage oft, das kommt nachher nochmal, ich werde das Gebetsheft euch vorstellen nachher. Und ich kündige euch das deshalb an, weil es nicht um Papier geht, um Material, sondern weil es um die Frage geht, hast du Informationen von deinen verfolgten Geschwistern, für die du beten solltest? Und die findest du nicht im ZDF und der ARD, sondern die findest du nur da, wo eine direkte Connection da ist. Und an der Stelle ist die Kernfrage die, wird Jesus dich überfordern, wenn du plötzlich sagst, ach du liebe Zeit, noch ein Thema. Ich bin da entspannt geblieben. Ich kann euch sagen, es ist jetzt der Zeitraum der Erkenntnisse, vielleicht muss ich das Audiomäßige doch hier ausschneiden, was noch aufgenommen wird, aber ich wage es trotzdem zu sagen, weil ich möchte es einfach ehrlich sagen. Ich bete nicht jedes einzelne Anliegen durch. So, jetzt seid ihr fertig. Ne? Es gibt Leute, die viel mehr beten als ich. Aber ich erlebe, wie Jesus mir bestimmte Themen aufs Herz legt, wo ich plötzlich merke, jetzt hat er zu mir gesprochen. Ich muss nicht stoisch alles durchbeten. Gott sei gelobt, dass es Leute gibt, die es tun. Aber ich gehöre leider noch nicht dazu. Aber ich weiß, dass Jesus mir immer dann, wenn ich anfange, mich auf ihn einzulassen mit Themen, dann berührt der Heilige Geist mein Herz und ich spüre, das ist das, was jetzt dran ist. und er führt mich dadurch und ich bin in seiner Hand in diesem Moment ein effektives Werkzeug. Ich muss nicht vorher alles wissen, was ich alles richtig zu machen habe, weil das würde mich gleich am Anfang überfordern. Wenn also ich nachher von dem Thema Gebetsheft spreche, dann sage ich nicht, wenn ihr das habt, ne, schlechtes Gewissen, dann müsst ihr aber alles durchbeten, jedes einzelne Anliegen. Ich würde sagen, prüft auch diese Gebetsanliegen, wie der Heilige Geist euch ins Gebet führt. Es kann sein, dass da steht, bete dafür, dass Pastor X oder Y aus dem Gefängnis entlassen wird. Der Heilige Geist gibt dir den Eindruck und sagt, nein, das ist jetzt nicht dran. Ich bete jetzt dafür, dass er ein Licht im Gefängnis ist, dass ich sehe gerade, dass 10 Leute dort um ihn herum sind, die nicht Jesus Christus kennen und dass er diese Leute erreicht. Und du betest was anderes. Open Doors wird dich nicht verwarnen. Das ist das, was der Heilige Geist wirkt. Und deshalb wichtig ist, dass wir an die Themen rankommen, dass wir wissen, wie geht es meinen Geschwistern. Und der Heilige Geist beginnt dann, in dieser Freiheit zu wirken. Und plötzlich hast du Worte und merkst plötzlich, der hat dir einen Einblick gegeben in eine Situation. Das war nur die Überschrift. Aber du darfst tiefer schauen in diesem Moment. Wie diese Szene, wo ich dieses Interview hatte und wo der ins Krankenzimmer reinkommt und sagte, ja, hört auf zu beten für Heilung. Das ist schon längst geschehen. Lasst uns jetzt dafür danken. Wir könnten stoisch immer für Heilung beten. Aber die Offenheit zu haben, dass der Geist uns führt, das ist entscheidend. Und deshalb ist nicht unser Heft entscheidend, sondern es ist entscheidend, dass du, wenn du das liest oder wenn du mal reinschaust, spürst, was will der Herr mit dir jetzt gerade tun für diese Person? Und in dem Moment, wo du berührt wirst, weißt du, jetzt ist es dran. Es kann sein, dass es nicht jeden Tag ist, es ist nicht jede Stunde, aber es ist ein Moment, wo er dich gebraucht. Und deshalb ist diese Bedeutung so wichtig. Jeder ist ein Glied daran, jeder hat seinen Anteil und er wird dir das ins Herz legen, was du brauchst, aber er möchte dich gebrauchen, er möchte mich gebrauchen. Maria aus Ägypten habe ich getroffen. Sie hat gesagt, viele Leute beteten für uns und mit uns. Es war großartig. Unsere Lage war zwar hart, aber es war so gut zu wissen, dass viele uns beistehen. Das ist der Leib Christi. Wenn ein Teil leidet, leiden alle mit. Sie hat viel Schmerz erlebt. Wir hatten sie bei einem Open Doors Tag eingeladen. Warum ist der Open Doors Tag wichtig? Ich sage das nicht als Werbeveranstaltung, weil ihr habt ja schon gehört, wenn Jesus da ist, ist es genug. Ja? Ich brauche euch nicht mehr einzuladen, okay? Ihr seid aber dennoch wichtig, nämlich nicht aus dem Motiv, dass die Plätze besetzt werden, sondern weil wir dort für verfolgte Christen beten, so wie wir es hier vorhin getan haben. Diese Menschen kommen aus Ländern, wo Verfolgung ist, sie haben selbst harte Verfolgung erlebt. Sie kommen zu uns, da sitzen Christen, die sind gekommen wegen ihnen und nicht, weil es ein cooles Programm gibt. Das habe ich auch in der Einladung geschrieben. I'm very sorry, but es geht um sie. Ihr kommt wegen ihnen und nicht umgekehrt. Und das ist eigentlich das, was ich deutlich machen möchte. Es geht nicht darum, was kann ich ziehen? Wie cool ist das Event? Auch bei den Jugend, bei dem großen Jugendevent, wo mehrere tausend Jugendliche in der Regel kommen, bei unseren Open Doors Jugendtagen. Wir drehen den Spieß um. Du bist hier gewöhnt, im Westen zu sagen, ja, was habe ich denn davon? Was ist cool? Was kriege ich mit? Welche Worship-Band ist da? Was ist hier los? Was ist da los? Was kann ich? Ah, ich brauche einfach mal wieder eine coole Kiste. Nee, die Jugendlichen kommen auf die Bühne und beten für diejenigen, die gerade geweint haben und ihr Zeugnis erzählen. Das ist ein Unterschied. In dem Moment fließt viel mehr zurück, als du denkst, wenn du irgendwo bist und sagst, was kann ich empfangen? In dem Moment hat Jesus diese Liebe gebraucht, die er in dich legt für dieses Gebet und für diese Menschen. Die gehen zurück und sagen, es waren Tausende von Christen dort und eine ganze Schar hat auf der Bühne für uns gebetet und hat mich gesegnet und ich darf zurückkommen als Botschafter, als Gesegnete und darf diese Ermutigung weitergeben an andere. Was für eine Power. Wir machen keine Open-Doors-Tage wegen einem anderen Grund. Also deshalb wollte ich das schon mal sagen. Auch ich zeige euch auch die Einladung nachher nochmal. Aber ihr wisst ja jetzt ein bisschen meine Geschichte. und dass es gar nicht darum geht, dass wir eine Statistik zeigen, wie cool, bei uns waren mehr als bei der Veranstaltung von XY, sondern es geht darum, dass wir ein Zeichen setzen für unsere verfolgten Geschwister, dass sie sagen, die sind jetzt alle da, weil wir, die wir sonst nicht gesehen werden, die wir aus dem Untergrund auftauchen müssen, mit anderen Namen und Identitäten hierher kommen, sie sind da wegen uns. Was für eine Power, wenn die da vorne auf der Bühne stehen, gucken und sagen, das sind die Menschen, die gekommen sind nur wegen mir, wegen uns, die wir keine Wertschätzung kriegen, die wir nichts darstellen, wenn wir zurückgehen, in den Augen von Menschen uns verstecken müssen. Sie sind alle da wegen uns und sie beten. Und das ist Power, das ist Jesus-DNA. Und deshalb, manche haben uns kritisiert und haben gesagt, warum habt ihr immer so einen großen Stand? Kennt ihr unsere Stände, wenn wir auf Veranstaltungen sind? Das muss aber viel gekostet haben. Ich habe gesagt, und wenn es noch das Fünffache kostet, kostet aber nicht so viel, weil unsere Mitarbeiter machen die Stände selbst. Ja, sie sind selbst am Arbeiten und machen das in ihrer Freizeit oft und sitzen da und tüfteln. Aber wir wollen ein Zeichen setzen für diejenigen, die nicht selbst sprechen können, die nicht selbst in der Lage sind, große Posts abzusetzen oder irgendwelche Werbung zu machen, sondern die nicht die Stimme haben. Und für sie wollen wir laut werden und deutlich und klar werden. Und deshalb haben wir das. Und nicht, weil wir zu viel Geld haben, um es mal so auszudrücken. Und jetzt kommt noch der Gipfel. Der Gipfel ist dieser Bibelvers. Hebräer 13, Vers 3. Und manchmal fragst du dich und sagst, Herr, Entschuldigung, was meinst du damit? Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst im Gefängnis, und an die Misshandelten, als wär's euer eigener Körper. Jetzt könnten wir hier drüber diskutieren und könnten sagen, Moment mal, Herr, das ist ja nur so metaphorisch vielleicht gemeint. Das ist so, naja, sagen wir mal so, in die Richtung sollen wir uns leicht bewegen, ja? Das hat er aber nicht gesagt. Er hat gesagt, denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit ihm im Gefängnis. Was sagt Jesus? Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Wir sind wieder in dieser Jesus-Identität. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich habe einen Bruder aus dem Sudan getroffen vor ungefähr 3 Wochen. Wir haben zusammen ein Format gemacht. Und der war in einer sehr einflussreichen Familie im Sudan. Und er war einer, der konnte den Koran auswendig. Er war in seiner Familie sozusagen der Zukünftige im Clan, also nicht nur Familie, ist großer Clan, war er, sehr reiche Familie, war er sozusagen der zukünftige Superstar, Imam, so und so sollte er werden, ganz großer Mann. Und er war, ist hochintelligenter und was ist passiert? Er hatte alles drauf, er wusste Bescheid, aber er war so leer. Und er war so frustriert und konnte den Koran vorwärts und rückwärts auswendig. Und seine Familie hat ihm immer auf die Schulter geklopft und hat gesagt, du bist unser Star. Und er konnte diese Spannung nicht aushalten und er hatte ein suchendes Herz, weil er wusste, da ist mehr. Und er hat Jesus kennengelernt und er hat Jesus angenommen als Retter. Er ist heute einer unserer Mitstreiter, Schlüsselleute, im Bereich die Muslim Background Believers international zu einer Community zusammenzubringen. Das heißt, dass sie sind ja identitätslos. Ja? Wenn wir in den christlichen Kreisen heute sagen, wozu gehörst du, wo bist du beheimatet? Ja, hat mal jemand gesagt, ich komme aus der Baptistengemeinde. Der nächste sagt, ich bin aus der FEG. Ja, jeder hat ein Siegel. Ich bin aus der XY-Gemeinde. Aber was ist denn mit denen, die nicht in unserer Familie waren, die sozusagen Jesus-Familie jetzt haben, aber sie haben kein Siegel drauf, ich bin der Gemeinde XY. Sie sind Muslim-Background-Believers, sie sind völlig sozusagen draußen. Was ist da geschehen mit dem Thema Identität, wenn solche Leute letztlich ihre Familienidentität, ihre Clan-Identität verlieren? Das ist ja alles dort, das ist ja viel mehr noch wert als bei uns. Wenn du aus dem Clan ausgestoßen wirst, dann bist du nichts. Dann bist du, das ist eine Katastrophe. Man hat eine Beerdigungszeremonie gemacht für ihn. Man hat wirklich ein Grab geschaufelt Und man hat einen Sarg dorthin gebracht und hat ihn beerdigt. Die Familie, der Clan hat symbolisch ihn beerdigt. Und er sagte, ich stand vor meinem Grab. Stell dir das vor, du stehst vor deinem eigenen Grab, deine Familie hat dich beerdigt. Ja, sie hat dich nicht nur beerdigt, sie hat gesagt, da wirst du drinnen liegen, weil wir wollen dich umbringen. Wir haben das nur vorweggenommen. Und jetzt kommst du in diese Situation, er kam dann ins Gefängnis und dann hat er mir gesagt, weißt du was? Der erste, der mich besucht hat, war ein Mitarbeiter von Open Doors. Vergesst das gleich wieder, weil es geht nicht um Open Doors. Es hat mich nur so gefreut, dass jemand ihn besucht hat, der Christ ist. Und er hat gesagt, das hat mir so viel Mut gegeben. Heute, wie gesagt, ist er eine Person, die diese ganzen Namenslosen, in Anführungszeichen, aber der Name ist im Buch des Lebens geschrieben. Jeder Name ist im Buch des Lebens geschrieben von diesen Leuten. Aber sie sind Ausgestoßene aus ihren Familien. Er bringt sie mit uns gemeinsam zusammen, damit sie in eine Gemeinschaft kommen des Leibes Christi, in eine, ich nenne das jetzt einfach mal Gemeinde und weltweite Gemeinde, damit sie wissen, sie sind Teil unserer Familie. Nicht unserer Denomination, sondern unserer Jesus-DNA-Familie. Und dieses Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr selbst mit im Gefängnis, beginnt in diesem Moment Form anzunehmen, wo du Menschen kennenlernst, persönlich auch, oder wo du sie siehst und von ihren Geschichten persönlich erfährst. In diesem Moment spürst du, dass etwas hier in deinem Herzen passiert. Deshalb habe ich das Wort nicht, ich will nicht sagen, dass all die Gebete schlecht sind. Sondern ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, tiefer reinzugehen in das, was Jesus uns zeigen möchte, dass wir dann auch noch mehr Autorität und Einfluss ausüben können, indem wir gezielter vorgehen können. Und deshalb möchte ich euch einfach nochmal dieses Identitätsthema näher bringen. Ihr kennt wahrscheinlich alle Helen Behane, habt ihr bestimmt vielleicht mal gehört irgendwo. Ist nicht schlimm, ich lebe ja in einer anderen Welt. Ich bin ja in der Welt der verfolgten Gemeinde. Aber Helen Behane war häufiger auch schon mal unterwegs gewesen. Sie ist aus Eritrea und sie ist eine Lobpreissängerin aus Eritrea. Und sie hat, weil sie Lobpreis-CDs gemacht hat, weil sie gesungen hat, hat man sie mundtot machen wollen. Man hat sie in einen Schiffscontainer gesteckt. Und sie hat in einem Schiffscontainer in Eritrea, ist es nachts eisekalt und tagsüber extrem heiß. Man hat uns berichtet von Menschen, die das erlebt haben, dass sie versucht haben, an einen Luftschlitz oben zu kommen, dass sie Baumleiter gemacht haben, weil sie dachten immer, sie ersticken. Und sie haben gegenseitig versucht, immer sich gegenseitig hochzuheben. Und sie sind teilweise jahrelang dort drin. Ich kann euch nur sagen, meine erste Begegnung mit einem Christen kurz vor der Verfolgung war gewesen, als ich bei Open Doors vor 20 Jahren angefangen habe und alleine noch gearbeitet habe von zu Hause aus. Und dann der Anruf kam, es ist ein Pastor aus Asmara, das ist die Hauptstadt von Eritrea, der fragt, ob er mich besuchen kann. Ich wusste erstmal gar nicht, wo Eritrea ist, ich musste erstmal nachgucken. Und dann kam dieser Mann bei uns, ich sag mal in den Keller, ja, da stand mein Schreibtisch bei uns zu Hause und setzte sich mir gegenüber und hat gesagt, wir stehen vor einer großen Verfolgung in Eritrea. Und ich habe ihm zugehört und er hat mir erzählt, dass dieser Präsident Afewerki, von dem ich vorhin gesprochen habe, Christen aus Freikirchen in Schiffscontainer und unterirdische Gefängnisse bringt, besonders die Leiter von Kirchen. Und er ist auch ein Leiter der Pfingstgemeinde in Asmara in Eritrea. Und sie haben schon einige der Pastoren inhaftiert und sie sind verschwunden. Und er ist unterwegs, weil er noch frei ist. Er möchte bitten um Gebet. Das war seine Mission. Und da saß er mir gegenüber. Und ich habe auch noch seine E-Mail-Adresse. Ich habe wirklich diesem Mann gegenüber gesessen. Und als ich gebetet habe, habe ich so eine Last bekommen, bis heute. Ich denke immer an ihn, es sind 20 Jahre her. Er ist seitdem im Gefängnis. 20 Jahre. Er hat mir noch gesagt, bitte betet für uns und vielleicht magst du mir mal eine E-Mail schreiben. Das ist nicht mehr so weit gekommen. Er ist zurückgegangen und ich spürte beim Beten diese Last. Und ich glaube, es waren noch 8 Wochen oder 2,5 Monate. Dann hat man ihn ins Gefängnis geworfen, in ein unterirdisches Verlies. Und da ist er jetzt seit 20 Jahren. Mit anderen Pastoren. Menschen wie ihr hier. Stellt euch vor, 20 Jahre. Das sind dunkle Gemäuer. Und in Schiffscontainern. Und das war meine erste Begegnung mit Eritrea. Und dann hab ich Helen Behane getroffen. Sie kam zu uns und hat uns ihre Geschichte erzählt und hat mir erzählt, wie sie gefoltert wurde. Und ich habe das erste Mal gespürt, wie dieses Mitleiden, dieses, als wäre es euer eigener Körper, ich habe etwas davon gespürt, bei weitem nicht das. Ich will auch nicht ins Detail gehen, wie man sie gefoltert hat, aber sie hat dann gesagt, und das möchte ich euch einfach zeigen. Sie hat gesagt, 30 Monate lang in einem Schiffscontainer und sie war in Einzelhaft. Normalerweise werden Menschen darin wahnsinnig. Das ist eigentlich die Folter. Und sie sagte, ich fühlte die Gnade Gottes, die mir während dieser schweren Zeit Kraft gab. Ich glaube, dass ich diese Gnade erfahren durfte, weil viele Menschen treu für mich beteten. Und sie hat im Nachhinein das erfahren, dass wir eine Gebetsinitiative hatten. Und die Menschen, die das erzählen, die sagen uns nicht irgendetwas, sondern sie haben gespürt, dass ein Friede plötzlich in ihr Leben reingekommen ist, weil andere gebetet haben. Wenn jemand mir sagt, mein Gebet hat keine Kraft, dann ist das so wie die Gemeinde, die gebetet hat, als Petrus an die Tür geklopft hat und gesagt hat, du spinnst, zu der Magd, die hieß auch noch Rode. Ich heiße ja auch Rode mit Nachnamen. Das sollte mich eigentlich immer daran erinnern, dass Gebet Kraft hat. Und ich habe vor kurzem einen Hilferuf bekommen. Ich zeige aber das Bild bitte nicht abfotografieren. Das ist ganz aktuell jetzt, weil ich möchte gleich gerne in die Gebetszeit überleiten. Ich glaube, das kommt so hin zeitlich jetzt, ja. Das ist ein Christ, den ich euch jetzt zeige, das Bild von ihm aus Afghanistan. Und der ist in einem der Nachbarländer angekommen, auch seine Familie ist unter großer Gefahr und er hat uns eine SOS geschickt, das kam erst letzte Woche bei mir an. Nur, dass ihr seht, was geschieht im Moment gerade. Man hat ihn mit dem Messer attackiert, niedergestochen, schwer verletzt und er ist völlig, er weiß nicht wohin. Er weiß nicht wohin. Und er hat gesagt, ich war bei einer Stelle gewesen, die helfen wollten, aber sie haben mich vergessen. Und er versteckt sich, er weiß nicht, wo er einkaufen soll, er ist in großer Not. Wir helfen ihm jetzt, weil dieser SOS-Ruf ist angekommen. Aber er ist nur einer von vielen. Und das ist jetzt gerade in diesem Moment seine Situation. Und deshalb habe ich so gedacht, ich zeige euch das Bild, obwohl ich nicht gerne solche Bilder zeige. Aber in diesem Zusammenhang mit diesem Identifizieren, diesem Beten, als ob du es selbst spürst, wenn du jetzt so jemanden siehst und du spürst das, du spürst mehr davon, dann wird dieser Mann jetzt aufgerichtet. Das ist meine Hoffnung. Ich habe das Bild deshalb mitgebracht, darf keiner wirklich fotografieren oder sonst was. Er ist wirklich im Moment in ganz großer Gefahr. Man versucht ihn jetzt umzubringen. Jeden Tag muss er fliehen. Und deshalb möchte ich euch bitten, gleich zu beten für diejenigen, die in diesen Schiffscontainern in Eritrea sind. Es sind eine ganze Reihe von Pastoren. Sie müssten nur eine Unterschrift leisten. Sie sind eine Unterschrift, stellt euch das bitte vor, von der Freilassung entfernt. Wenn sie unterschreiben, dass sie nicht mehr das Wort Gottes bezeugen in ihrem Land und weitergeben. Sie brauchen es nur zu schreiben. Und der Kugelschreiber liegt vor ihnen. Und sie sind 20 Jahre treu geblieben. Sie kriegen auch kein Gerichtsverfahren. Es gibt es dort nicht. Sie wissen nicht, ob sie jemals noch lebend rauskommen. Aber das Wichtigste ist, sie wissen, wo die Ewigkeit ist und bei wem. Und deshalb habe ich euch das erzählt, weil mich das auch selbst bewegt. Das ist nicht irgendeine Geschichte, das ist auch ein Stück meine Geschichte, weil ich das auch vor 20 Jahren, diesen Pastor, Dr. Kiflu heißt er, auch ein Professor dort an der Universität, dass dieser Mann immer noch dort unten sitzt, gerade auch jetzt in diesem Moment. Und ich glaube, dass wenn wir beten, dass er jetzt ermutigt wird. Das glaube ich hundertprozentig. Und ich glaube, dass dieser Christ, nennen wir ihn einfach mal Mahmud, okay? Dass dieser Christ jetzt auch seinen Frieden und Schutz erfährt, wenn wir für ihn beten. Und ich denke, dass, damit, dass wir damit einfach diese Einheit abschließen, weil das der beste Abschluss ist, den wir machen können. Okay, lasst uns einfach aufstehen zusammen und vielleicht könnt ihr das so machen, dass ihr euch so ein bisschen zueinander dreht und einfach gezielt betet für diese Christen in Afghanistan, für Familien, die auf der Flucht sind, die im Moment keine Möglichkeit haben, irgendwo anzukommen, die bedroht werden, und für die Christen in diesen eritreischen Containern, Schiffscontainern, unterirdischen Gefängnissen.